Konservative. Wer waren die Konservativen am anderen Ende des Spektrums? Eine naheliegende Antwort könnte lauten, jene, die sich mit dem Status quo identifizierten und ihn ausdrücklich billigten. Aber ganz so einfach war es nicht. Sehr oft sahen sich die Konservativen selbst in Opposition zum Staat. In Preußen etwa wehrten sich konservative politische Kreise gegen die Reformmaßnahmen von Regierungsvertretern. Der bekannte Berliner Jurist Friedrich Karl von Savigny wurde unter den Konservativen seiner Zeit allgemein geschätzt, lehnte jedoch die Vorstellung ab, dass das Recht dem Willen eines Souveräns oder der Autorität des Staates entsprang. Seine wahre Quelle sei, argumentierte er, im gemeinsamen Bewusstsein des Volkes zu finden. Der Status quo konnte sich jederzeit ändern, was die vormaligen Fürsprecher des Status quo vor völlig neue Herausforderungen stellte. Im Großherzogtum Baden lehnten konservative Adlige die vom Großherzog im Jahr 1819 angebotene Verfassung ab und boykottierten das Parlament. In Frankreich ging unter der Julimonarchie eine legitimistische Opposition hervor, die sich weiterhin an die Vorstellung einer Wiederherstellung der Bourbonendynastie unter einem zurückgekehrten Karl X. bzw. nach dessen Tod im Jahr 1836 unter dessen Sohn Ludwig XIX. Klammerte, während die Liberalen, die die Revolution vereinnahmt hatten, zu den Säulen der neuen Ordnung und somit in gewisser Weise zu den neuen Konservativen wurden. Der oppositionelle Status einiger Konservativer konnte zeitweilig merkwürdige Überschneidungen zwischen Konservativen und Radikalen hervorrufen. Im Frühling 1848 etwa feierte das spanische absolutistische Blatt La Esperanza gemeinsam mit den französischen Radikalen den Sturz der Julimonarchie mit der Begründung, dass sich diese säkulare und liberale Monarchie kaum von einer Republik unterschieden habe. Für den Schweizer Juristen Karl Ludwig von Haller, einen der einflussreichsten frühen Vertreter der konservativen politischen Theorie, war die Revolution in Frankreich ein Übel, dessen Wurzeln in der Idee des Gesellschaftsvertrags lägen, die sich seit Thomas Hobbes im westlichen politischen Denken ausgebreitet habe. Die Theorie des Gesellschaftsvertrags postulierte, dass die Existenz von Obrigkeiten mit dem Heraustreten der Menschen aus einem anarchischen Naturzustand verknüpft sei, der von einem hohen Maß allgegenwärtiger Gewalt geprägt gewesen sei. Um ihre Sicherheit zu garantieren, so lautete die Argumentation, vereinbarten Menschen untereinander einen Teil ihrer individuellen Freiheit gegen ein gewisses Maß an kollektiver Sicherheit einzutauschen, indem sie an einen Fürsten Macht abtraten, der den Auftrag hatte, den Frieden zu erhalten und das Land zu schützen. Und damit verließen sie das Reich der Natur und traten in die Welt der Souveränität und Sicherheit ein. Das Problem an dieser These, argumentierte Haller, sei nicht zuletzt, dass sie historisch nicht genauer festgemacht werden könne. Wann sei dieser Vertrag denn aufgesetzt worden? Und wie genau lauteten die Bedingungen? Wer habe die Verfasser dazu ermächtigt, fragte Haller, diese große Verantwortung auf sich zu nehmen? Und wo werde der Vertrag aufbewahrt? Wie würden die potenziellen Risiken einer derartigen Vereinbarung gewertet? Und wie gehe man damit um?